Wir starten mit dem heutigen Tag in die nächsten 5 Sonntage. 4 Sonntage sind es noch. Aber bevor wir das machen, wollte ich gerne noch was loswerden. Und zwar war am Freitagabend eine große Veranstaltung an der TU in Clausthal in der Aula. Und es ist jeder, der hier ist, besonders wertvoll. Und wenn dann aber einer nochmal herausgestellt wird, aufgrund dessen, was er hier in Clausthal-Zellerfeld an der Universität geleistet hat, dann ist es wert, dass wir das auch in der Gemeinde registrieren und wissen. Der Deutsche Akademische Auslandsdienst hat nämlich Arun ausgezeichnet für seine Dienste, die er hier an der Universität geleistet hat. Mit einem 4-stelligen Betrag ist er dotiert worden und der Präsident der TU Clausthal hat die Laudatio für ihn gehalten. Ich finde es einfach wert, dass wir das registrieren dürfen, dass so etwas auch in unserer Mitte passiert. Wir starten also in die nächsten 4 Wochen bis zum 24.11. Ich bin heute dran mit Predigen. Nächsten Sonntag am 10.11. wird Renate predigen, am 17.11. Reinhard Laube und am 24.11. ist Tabea dran mit einem praktischen Gottesdienst. Lasst euch einfach mal überraschen, was da so alles passiert. Und die Zeit ist jetzt schon etwas vorangeschritten und ihr dürft mir glauben, wenn ich jetzt dran bin, dann wird sie noch weiter voranschreiten. Sie wird nicht stehen bleiben. Ich weiß also nicht genau, was zeitlich so jetzt im Rahmen ist. Aber wenn wir das Lied hören, da ist eine Zeile: Gott ist anders, als wir denken. Wenn du bis jetzt geglaubt hast, du kennst deinen Gott, dann muss ich dich leider enttäuschen. Du kannst ihn vielleicht in einigen Punkten kennenlernen, ja. Aber nach 1. Korinther 13 ist es so, dass wir wie durch einen Schleier sehen und erst dann das Vollkommene sehen werden, wenn wir im Himmel sind. Das ist nicht möglich, auf der Erde vollständig Gott zu begreifen und zu verstehen. Und das fängt damit an, dass Gott sich selbst in seiner Allmacht begrenzt hat. Du kennst einen allmächtigen Gott und du glaubst, dass deinem Gott alles möglich ist. Und das stimmt auch. Aber Gott hat sich selber Grenzen gesetzt. Was bedeutet das? Wer ist froh von euch, keine Marionette zu sein? Alle anderen, die jetzt nicht die Hand gehoben haben, tut mir leid, also auch das ist nicht bei Gott möglich, denn er wird dich nicht als Marionette benutzen, auch wenn du gerne eine sein möchtest. Gott, der Allwissende und Allmächtige, der Einzige, der ich bin, Schöpfer des Universums, dein himmlischer Vater, hat sich entschieden, seine Allmacht nicht so auszunutzen, dass er dich zu einer Marionette macht, sondern dir, wie jedem anderen Menschen, jeder anderen Person, auch einen freien Willen zu geben. Du hast einen freien Willen, dich zu entscheiden. Alles, was in deinem Leben passiert, entscheidest du und kein anderer. Denn wenn es möglich wäre, dass ich für dein Leben entscheiden könnte, was wäre das für ein Leben? Dann wärst du nämlich eine Marionette. Ich habe gar kein Interesse daran, Entscheidungen in deinem Leben zu fällen. Das, was Gott möchte, ist, dass wir Verantwortung übernehmen für unser eigenes Leben. Deswegen hat er dir einen freien Willen gegeben. Und das ist wahre Liebe. Denn was wäre das für eine Liebe unseres Vaters im Himmel, wenn er dich zu einer Marionette gemacht hätte? Du fällst in deinem Leben die Entscheidung zum Guten, zum Bösen, zum Richtigen und zum Schlechten. Du bist es als Person, die das, was ihr begegnet, bewertet und entscheidet, zu Sanftmut oder zu Wut, zu Liebe oder zum Hass, ob du dich verletzen lässt oder gelernt hast, nach dem Vorbild Jesu, wie unser Vater im Himmel, richtig Grenzen zu setzen. Aber die Entscheidung darüber fällt kein anderer Mensch als du in deinem Leben. Es geht hierbei auch nicht um richtig oder falsch, sondern einfach sich das einmal bewusst zu machen, dass nahezu 100% alleine, was in deinem Leben passiert, dass du nahezu 100% dafür alleine verantwortlich bist. Kein anderer. Keiner möchte Marionette sein. Jeder möchte seinen freien Willen haben und behalten. Die Aussage, dass es manchmal besser wäre, eine Marionette zu sein, weil alles dann vermeintlich leichter gehen würde. Der eine oder andere wünscht sich das ja mal. Mensch, könnte Gott nicht mal so ein bisschen mehr in mein Leben eingreifen? Dann wäre doch alles viel einfacher. Nee, das ist dem Sündenfall geschuldet, dieser Wunsch. Und letztendlich dann auch Sünde, weil wir das einfach Gott sagen, dass er seine eigene Begrenzung aufgeben soll, dass wir nicht akzeptieren, was er für unser Leben für einen Ratschluss gehabt hat, nämlich indem er uns einen freien Willen gegeben hat. Schon Adam und Eva waren nach dem Essen der verbotenen Frucht nicht willens, die Verantwortung für ihre Entscheidung zu übernehmen. Gott, die Frau, die du mir gegeben hast. Und Eva geht hin und sagt, die Schlange. Seit dieser Zeit ist es viel einfacher, den anderen die Schuld zu geben für das, was in deinem Leben passiert, als selbst die Verantwortung dafür zu übernehmen, für die Entscheidungen, die du getroffen hast. Schon damals hat Gott in seiner Selbstbegrenzung sie nicht daraus entlassen können. Denn er hatte ihnen vorher gesagt, dass sie von dieser verbotenen Frucht nicht essen dürfen. Und er hat ihnen vorher gesagt, was passiert, wenn sie es doch tun. Dieser allmächtige Gott hält sich an seine eigenen Regeln. Er sagt nicht einfach Schwamm drüber. War doch nicht so schlimm, kriegen wir schon wieder hin, alles kein Problem. Nee, Adam und Eva mussten für das, was sie im Garten Eden getan haben, selbst die Verantwortung übernehmen und auch die Konsequenzen daraus tragen. Denn egal, was du in deinem Leben entscheidest, was daraus kommt, das ist deine Frucht. Das Gesetz von Saat und Ernte gilt für jeden von uns. Und die Entscheidungen, die ich in meinem Leben fälle, haben Konsequenzen, sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Aber verantwortlich dafür bin ich, denn ich habe gesät und dafür habe ich Konsequenzen zu tragen. Das ist die Ernte. Keiner möchte eine Marionette sein, aber manchmal kommt es mir so vor, dass es eine Menge Puppenspieler gibt. Du siehst, was im Leben anderer nicht richtig läuft, wo Sünde ist, das muss korrigiert werden. Schließlich steht es der Wahrheit entgegen, das ist nicht biblisch. Hier ist ein Konflikt, und zwar ein ganz gravierender. Aber so wie du keine Marionette bist, bist du auch kein Puppenspieler. Du kannst sagen, was falsch ist, was Sünde ist, aber du hast kein Recht, das Leben anderer Personen so zu bestimmen, dass du sie versuchst zu zwingen, manchmal auch noch mit »Der Herr hat mir gezeigt«, nach dem zu handeln, was du gesagt hast. Denn du möchtest auch nicht so behandelt werden, oder? Außerdem musst du nicht die Konsequenzen für Entscheidungen tragen, die eine andere Person fällt. Adam war für das Essen der Frucht selber verantwortlich, nicht seine Frau. Eva war für das Essen der Frucht selber verantwortlich, nicht die Schlange. Sie haben die falschen Entscheidungen getroffen und mussten dafür die Konsequenzen tragen. In Matthäus 7, 1-3 steht drin, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Maß ihr zuteilt, mit diesem Maß wird euch zugeteilt werden. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und erkennst nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Ein Prediger hat mal gesagt, wenn wir alle unsere Balken, die wir in der Gemeinde zusammentragen, dann würden wir die größte Kathedrale der Welt bauen können, wenn wir sie endlich loswerden würden. Und da ist auch die Relation. Das, was dein Gegenüber angeht, ist ein Splitter, aber das, was dich angeht, das ist dein Balken. Und deswegen ist manches im Leben auch so schwer, weil wir so viele Balken mit uns umtragen. In 1. Korinther 6, Vers 12 steht, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, das sagt Paulus. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut, für mich und für andere. Das ist eben das, wenn wir Entscheidungen fällen, zum Guten oder zum Schlechten. Die schlechten Entscheidungen sind auch nicht unbedingt gut für mich und auch nicht gut für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Wenn ich nun sehe, was im Leben eines anderen falsch läuft, dann kann mich das beherrschen, dann kann mich das bestimmen, dann kann mich das kaputt machen, weil ich es nicht loslassen kann, weil ich es nicht bei Gott abgebe. Und dabei erkenne ich dann noch nicht mal mich selbst, dass ich gar nicht besser bin als der andere, weil ich bin nämlich auch dann nicht besser, sondern ich habe genauso viel Schuld und genauso viel Quatsch in meinem Leben wie jeder andere auch. Und Paulus ist das so viel wert, dass er das sogar ein zweites Mal aufgreift. Alles ist erlaubt, sagt ihr, man mag sein, aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Alles ist erlaubt und jetzt kommt der Unterschied. Aber nicht alles dient der Gemeinde. Hinterm Rücken reden, Sachen ansprechen, Leute sammeln, um sich scharen, um eventuell eine Gruppe zu finden, die genau in die gleiche Kerbe haut wie ich selber, damit ich etwas aufbaue, eine Macht. Das bedeutet Spaltung, das bedeutet kaputt und das geht in die falsche Richtung. Das ist das, was Paulus hier meint. Aber eins ist sicher, egal was du auf die Beine stellst, egal was wir machen, die Gemeinde wird nicht untergehen, weil der Herr ist der Herr der Gemeinde. Es wird Schwierigkeiten mit sich bringen. Es wird enorm viel mehr Arbeit bedeuten, wenn wir uns nicht an das halten, was Gott uns gezeigt hat. Nämlich, dass wir so sind, wie wir sind. Mit all unseren Vorteilen, mit all unseren Nachteilen und mit all unseren falschen Entscheidungen und richtigen Entscheidungen. Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Alles das, was du in deinem Leben tust, ob du dich zurückziehst, ob du in die Gemeinschaft gehst, ob du isst, ob du trinkst oder sonst irgendetwas machst, auf Toilette gehst oder sonst irgendwas, was du dir auch nur vorstellen kannst, alles hat Konsequenzen. Es ist nichts ohne Konsequenz in unserem Leben. Selbst die vermeintliche Situation, wo es keine Konsequenz zu geben scheint, ist auch eine Konsequenz. Und deswegen sagt er uns in Matthäus 7, 1, Vers 3, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Maß ihr anderen zuteilt, mit diesem Maß wird euch zugeteilt werden. Und ich bitte dich heute Morgen, das nicht für deinen Nachbarn zu hören, sondern für dich. Also ich predige nicht für deinen Nachbarn oder für deine Nachbarin, sondern für dich, für mich. Es geht mich an, es ist mein Leben. Und warum das alles so? Handelt den Menschen gegenüber in allem so, wie er es von ihnen euch gegenüber erwartet. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wenn du möchtest, dass dir einer auf den Nuschel haut, dann musst du eben den anderen auch auf den Nuschel hauen. Dann kriegst du das automatisch. Gar kein Problem. Wenn du anderen mit Wut begegnest, dann wundere dich nicht, dass die anderen dir mit Wut begegnen. Wenn du anderen mit Zorn begegnest, dann erwarte doch nicht, dass die einfach sagen, supi, hi, wie schön. Nein, die werden dir auch mit Zorn begegnen. Saat und Ernte, das, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und die Entscheidung, die du in deinem Leben fällst, wenn du wütend werden willst, dann sei wütend. Aber rechne damit, dass dir Wut entgegenkommt. Und das ist das, was Jesus sagt. Deswegen sollen wir einander lieben, deswegen sollen wir einander Gutes tun. Weil das wird sich vermehren, genauso wie jede andere Saat auch. Und das, was auch noch mit reinspielt, ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und wenn du dann in den Spiegel guckst, und du hast vielleicht mal so einen lichten Moment, also nicht nur, weil die Lampe an ist. Und du guckst dir in die Augen. Und du guckst dir in die Augen. Liebe ich mich selbst? Bin ich ehrlich? Oder sage ich mir das nur, weil ich mich eigentlich gar nicht wirklich liebe und den Schmerz nicht aushalten kann, wenn ich mir das selber zugestehen muss? Und ich kann euch sagen, ich gucke nicht jeden Tag in den Spiegel und weiß, dass ich mich liebe. Ich mag mich oft, sehr oft nicht. Und dann weiß ich auch, warum mein Leben so aussieht, wie es aussieht. Es ist ja nun nicht so, dass das das Ende ist, aber es gibt einfach mal so einen Moment der Bestandsaufnahme, wo es sinnvoll und hilfreich sein kann, anzufangen, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sich selbst, weil Gott kann ich eh nichts vormachen und er wartet darauf, dass wir ehrlich werden. Etwas langer Einstieg für das, was jetzt eigentlich kommen soll. Und jedes Einzelne wäre sicherlich, also wenn man das alles aufdröseln würde und das alles nochmal genauer sich betrachten wollte, dann wäre es so, dass man mit 5 Sonntagen das Ganze nicht erschlagen kann. Aber es ist einfach wichtig zu wissen, ich bin nicht besser und nicht schlechter als jeder andere. Ich habe andere Sünden als jeder andere in seinem Leben, aber jeder von uns hat welche. Nach Johannes 1, Vers 8, 1. Johannes 1, Vers 8, wer sagt von sich, dass er keine Sünde in seinem Leben hat, der betrügt sich selbst. Also wenn du selbst zu der Erkenntnis kommst, dass du immer noch Sünde in deinem Leben hast, was willst du dann dem anderen sagen, was er für Sünde hat? Manchmal ist das sinnvoll, aber wenn wir nur noch anfangen, uns das zu erzählen, was wir in unserem Leben falsch machen, dann wird die Gemeinschaft, die wir haben, nicht unbedingt anziehend wirken. Okay. Es geht in den vier Sonntagen hauptsächlich um die Jahreslosung. Wir alle kennen Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist unser Trauspruch gewesen vor 30 Jahren. Und es ist ein zentraler Satz der Bibel. Wenn es also irgendwie, wenn du irgendwann mal Leute fragst, die mit Jesus schon länger unterwegs sind, ob es einen zentralen Satz in der Bibel geht, die meisten werden dir sagen Johannes 3,16. Aber spätestens seit letztem Jahr möchte ich eine These in den Raum werfen, dass es mindestens einen Satz gibt, der noch eine genauso große Tragweite hat wie Johannes 3,16. Und das ist Hebräer 13 in den Versen 12 und 13. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Also das, wohin wir unterwegs sind, wer die Bibel kennt, weiß, in Offenbarung steht, dass das neue Jerusalem, dass wir zu Jesus gehen, dass wir einen neuen Himmel, eine neue Erde haben werden. Das ist das, worauf unsere Sehnsucht gerichtet ist, das, wohin wir wollen. Andreas hat das letztes Jahr nämlich als erster, glaube ich, hier in der Gemeinde gebracht, als es um die Jahreslosung ging und ich habe gedacht, bingelingeling, also bei mir war das jedenfalls so, da waren einige Glocken, die am Läuten waren, wo ich gedacht habe, ey, so habe ich das noch nie gesehen. Aber das ist genau das, worum es geht. Wir haben eine Sehnsucht danach, zu der zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Und den ersten Teil brauche ich nicht groß erzählen, also keiner von uns bleibt hier ewig auf der Erde. Asche zu Asche, Staub zu Staub und tschüss. Also das, was übrig bleibt, ist dann Kompost. Also den ersten Teil, der erklärt sich irgendwie so von selbst, ne? Also mit dem ersten Herzschlag in deinem Leben beginnt der Rest deines Lebens und irgendwann ist es dann hier auf der Erde zu Ende. Aber der zweite Teil, du kennst Jesus, preis dem Herrn. Du bist bekehrt, preis dem Herrn. Du bist am Ziel? Ja und nein. Dort steht nicht, wenn du dich bekehrt hast, dann bist du da. Es ist so, wenn wir jetzt, also wenn ich jetzt, weiß nicht, ob es einen schöneren Tod geben kann, will davon nicht also zu viel erzählen, da kippe ich tatsächlich hier noch um, aber wenn ich jetzt sterben würde, wäre ich beim Herrn. Das weiß ich. Da bin ich angekommen. Aber solange ich noch hier bin, bin ich noch auf dem Weg. Dort steht nämlich die Verlaufsform. Das ist nicht, dass es schon vollendet wäre. Und das ist nicht der einzige Vers, der darauf hinweist, dass wir hier auf der Erde noch einiges zu tun haben, bevor wir also wirklich unser irdisches Leben aushauchen und wir bei Jesus ankommen. Wir laufen in der Kampfbahn und wollen den Siegespreis erlangen, wie Paulus das schreibt. Wir sind zwar noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Aber wir sind noch hier. Wir sind noch hier. Wir haben unser tägliches Tun noch. Und wir sind nicht vollkommen, jedenfalls nicht hier. Gott sieht uns zwar so, aber wir sind hier noch nicht vollkommen. Wir haben noch Dinge in unserem Leben, die nicht in Ordnung sind. Kennst du dein Herz? Tut mir leid, da muss ich dich enttäuschen, wenn du das jetzt mit Ja beantwortet hast, weil das geht in den Bereich der Fabeln und Märchen. Denn im Alten Testament steht drin, dass niemand sein Herz erforschen kann. Das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es erforschen? Und dann steht da drin, dass es nur der Herr allein kann. Also wieso kannst du sagen, du kennst dein Herz? Ich kenne mein Herz nur bedingt. Und ich möchte nicht hingucken, was ich nicht kenne. Weil das ist das, was mir Schwierigkeiten bereitet. Wir sind hier auf der Erde auf dem Weg zur zukünftigen Stadt. Wir sind dort, wenn wir den letzten Atemzug getan und der letzte Herzschlag abgeebbt ist. Bis dahin laufen wir. Auch wenn du in deinem Sessel sitzen bleibst. Was ist es, was unser Leben bestimmt? Ob Christ oder nicht, gibt es da irgendetwas, was unser Leben als Menschen bestimmt? Und ich habe euch ja gesagt vor 14 Tagen, dass es um Gentechnik geht, wie Gott sich das gedacht hat. Gottes DNA ist eine andere als die, die wir in der Biologie kennen. Denn dieses Gen, das verleugnen die meisten Menschen. Es ist das Sehnsuchtsgen. Gott hat in deine DNA etwas hineingelegt, das dich laufen lässt, um zu suchen, wie du das Defizit deines Lebens ausfüllen kannst. Denn durch den Sündenfall sind wir getrennt von Gott. Und Gott hat uns geschaffen als Gegenüber. Und er hat eine Sehnsucht danach gehabt, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und er hat das in dich hineingelegt, damit du die gleiche Sehnsucht hast, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und deswegen ist deine DNA davon geprägt, dein ganzes Leben, egal was du tust, was Gutes oder was Schlechtes, also du bist auf dem Weg, ob du das willst oder nicht, dieses Defizit auszufüllen. Denn das hat Gott in dein Leben hineingelegt. Und wir Menschen sind ruhelos und rastlos. An Anfang der 80er Jahre, es gab einen Liedermacher, der hieß Hannes Wader, oder der heißt Hannes Wader. Und er hat eine Textzeile, die mich immer wieder beschäftigt hat, getextet: Vielleicht sind wir nur dazu geboren, um ruhelos zu suchen bis zum Schluss. Das ist einer, der nicht gläubig ist. Also wenn du bei Jesus bist, bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Weil da gibt es Momente, wo du einfach spüren kannst, dass diese Sehnsucht gestillt ist. Aber sie wird nicht dauerhaft gestillt sein, denn wir haben immer, und das ist das, was unser Leben prägt, immer wieder werden wir Defizite behalten. Und deswegen gibt es Gemeinde, dass wir uns gegenseitig erbauen, ermutigen, ermuntern und nicht sagen, was wir alles falsch machen. Dass wir einander anreizen zu guten Werken. Wenn einer zu mir kommt und mir sagt, ey, weißt du eigentlich, wie blöd du bist? Was meinst du, was das in mir auslöst? Bin ich dann angereizt zu guten Werken? Vielleicht hast du ja sogar recht damit. Will ich gar nicht ausschließen, dass ich in bestimmten Situationen mich total blöd verhalte. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn mir das dann andauernd gesagt wird, weil irgendwo so ein Lebensmuster in mir drin ist, wo ich mich in gleichen Situationen immer gleich bescheuert verhalte, dann hilft mir das kein Deut weiter. Und das wird mich nicht anreizen zu guten Werken. Und ich glaube nicht, dass du das möchtest, dass andere andauernd zu dir kommen und dir sagen, was du falsch machst. Es gibt eine Definition von Sehnsucht. Also dieses Wort ist ja zusammengesetzt. Und ich habe das bei Wikipedia rausgesucht. Sehnsucht, das ist also mittelhochdeutsch als Krankheit des schmerzlichen Verlangens. Sehnsucht tut weh. Es ist zusammengesetzt aus zwei Worten, aus Sehnen, also ich sehne mich nach etwas, und von Sucht. Und beim Sehnen ist es so, dass ich mich ausstrecken muss. Das heißt, ich muss mich dehnen. Ich kann mich in meinen Sessel setzen, dann passiert nichts. Das ist nicht das, was da gemeint ist, sondern ich bin in Bewegung und ich bin aufgefordert, mich auszustrecken und zu gucken und zu sehen. Und das ist das, was ja auch in der Jahreslosung drinsteht. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wir sind süchtig. Süchtig nach Gemeinschaft, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Frieden. Und letztendlich beinhaltet das alles, es ist die Bestimmung des Menschen, die Sehnsucht zu haben, Gott kennenzulernen. Gott kennenzulernen. Das ist das Ganze, worauf sich das gründet. Aber leider hat das Ganze hier auf der Erde einen Haken. Selbst die Welt hat erkannt, Sehnsucht ist ein inniges Verlangen nach einer Person, einer Sache, einem Zustand oder einer Zeitspanne, die den man liebt oder begehrt. Sie ist mit dem schmerzhaften Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Das ist dem geschuldet, dass wir hier auf der Erde erkennen wie durch einen Schleier, aber dass wir das Vollkommene erst sehen werden, wenn wir beim Herrn sind. Das heißt, es geht nicht darum, sich jetzt, was bin ich denn bloß für einer? Sondern es geht darum, einfach gelassen zu bleiben. Gott kennt das. Gott hat das gewusst. Und er will uns helfen, dass das eben nicht so ist, dass das unheimliche Schmerzen sind, in dieser Sehnsucht zu verharren. sondern dafür haben wir Gemeinde, dafür haben wir Gemeinschaft, eben wieder, um uns gegeneinander, gegenseitig aufzuerbauen und miteinander das Reich Gottes zu bauen. Gott sehnt sich nach uns und du nach ihm. Hier auf der Erde bleibt immer ein Defizit. Gott hat nicht die Gemeinschaft mit dir wie im Himmel und du hast hier auf der Erde nicht die Gemeinschaft mit ihm, so wie sie im Himmel wäre. Damit bleibt dein irdisches Leben lang ein Defizit, das sich danach sehnt, gestillt zu werden. Und das kannst du dir jetzt eingestehen oder nicht. Ist völlig frei in deiner Entscheidung. Du darfst das entscheiden für dich, ob du das so sehen willst oder nicht. Da wir hier unterwegs sind und noch nicht da, wird alles, was du tust oder lässt, ohne Ausnahme von dieser Sehnsucht bestimmt. Alles in deinem Leben, das Positive wie Negative, Krieg, Frieden, Mord, Totschlag, Liebe, Zuwendung, alle Religionen, Esoterik, Okkultismus, Drogen, Alkohol, Nikotin und so weiter, etc., etc. Diese Liste wäre beliebig lang. Aber alles, was wir in unserem Leben tun, dient letztendlich nur dazu, der Bestimmung, die wir haben, als Menschen nachzujagen, um zu Gott zu kommen. Und da wir das hier nicht erreichen, bleibt es einfach so, dass wir Sünde in unserem Leben behaben. Denn wir werden hier nicht auf der Erde vollkommen bleiben und sein. Es ist einfach nicht möglich. Es ist also in deiner Entscheidung, ob du dir das bewusst machen möchtest oder nicht. Das liegt nicht in meiner Entscheidungskompetenz, das liegt in deiner Entscheidungskompetenz, ob du das an dich ranlassen möchtest oder nicht. Denn unser Leben wird von dieser Sehnsucht bestimmt. Und darin sind wir alle gleich. Egal, ob wir bekehrt sind oder nicht. Die Unterschiedlichkeit der Persönlichkeitsstruktur hat Gott so gewollt. Er wollte keine geklonten Roboter, sondern er hat Individuen geschaffen mit all den Gefahren, die im freien Willen stecken. Alle sind von dem Sehnsuchtsgen geprägt, jeder auf seine, dem anderen unterschiedlichen Weise. Wie komme ich also in meiner Sehnsucht in der zukünftigen Stadt am Ende trotz aller Widrigkeiten und Unvollkommenheiten an? Die Antwort ist so einfach wie nur was. Wenn eine Maschine nicht funktioniert, frag den Konstrukteur, wie sie gebaut ist, damit eine Reparatur erfolgreich sein kann. Jesus spricht, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das ist auch eine Sache, die du als Entscheidung vorgelegt bekommst. Du darfst dich dafür entscheiden. Und wie wir das in dem Lied gehört haben, du darfst auch ein Nein für alle Ewigkeit sagen. Gott akzeptiert das, denn er hat sich darin begrenzt und er sagt zum Schluss allerdings nicht Schwamm drüber. Aber es ist deine Entscheidung, ob du dich auf diesen Jesus einlassen willst oder nicht. Welchen Weg du auch nimmst, es ist deine Entscheidung. Wir sind alle unterwegs und Gott macht keinen Unterschied in seiner Liebe zu dir oder mir. Egal, was du in deinem Leben tust, richtiges oder falsches Handeln und Denken, du kannst nichts tun, damit dich Gott mehr oder weniger liebt. Denn Gott definiert dein Leben nicht darauf, was du tust, sondern Gott beurteilt dich dann nach deinem Sein, denn er hat dich geschaffen, er hat dich gewollt. Und wenn du jetzt falsch handelst, hat er gesagt, deswegen lehne ich dich nicht ab. Dafür habe ich ja eine Lösung geschaffen. Und er wartet darauf, dass du darauf eingehst und sagst, ja, ich will diese Gemeinschaft auch haben und deswegen kann ich Ja zu Jesus sagen und kann das ablegen, was mich hindert. Also egal, was du in deinem Leben tust, Gott liebt dich nicht mehr oder weniger, ob du richtig oder ob du falsch handelst. Denn er definiert dein Leben nicht über das, was du tust, sondern wie du bist. Du bist geschaffen nach seinem Bild. Und das ist die Voraussetzung, dass er dich liebt. Er lehnt dich nicht ab. Keinen Menschen, der über diese Erde geht, wird von Gott abgelehnt. Das Einzige, was er sich als Grenze gesetzt hat, er sagt nicht einfach, ich lass mal 5 Grad sein und Sünde ist nicht mehr Sünde. Sondern Sünde bleibt Sünde, auch bei Gott. Das ändert aber nichts an seiner Liebe und er ist todtraurig darüber, über jeden Menschen, der hier von der Erde geht und sein Leben nicht ihm anvertraut hat. Der Weg ist durch Jesus freigemacht. Die Sünde ist getilgt. Die Sehnsucht kann gestillt werden. Du musst sie nicht mehr in anderen Personen oder in anderen Dingen suchen. Der einzige Punkt ist, nimmst du das für dich an und bist du bereit, es deinem Gegenüber, deinem Pastor, deiner Gemeindeleitung und allen anderen, ob bekehrt oder nicht, genauso zuzugestehen. Du bist genauso wie ich und jeder andere auf dem Weg und noch nicht angekommen im neuen Jerusalem. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Du bist genauso gut und sündig wie jeder andere auch. Es geht nicht darum, was falsch ist, sondern nach Römer 15. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Das bedeutet, dass wir nicht auf das gucken, was der andere tut, sondern dass er ist. Denn wir sind in unserer Leistungsgesellschaft darauf geprägt und geeicht, zu gucken, was ist der andere in der Lage zu leisten. Leistet er Richtiges oder leistet er Falsches? Aber wir sind darauf geeicht, denn Gott hat es genauso gesehen und so sieht er es mit dir und mir. Du bist angenommen, weil du bist und nicht, weil du etwas tust. Und was da drin auch noch versteckt ist, wir haben eine Vision als Gemeinde, da steht drin Lobpreis, Lobpreis, Altar, Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit anderen. Aber wir ehren Gott als Lobpreis. Wir ehren Gott am meisten damit, indem wir einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Das ist ein Lebensstil. Und wir dürfen uns eingestehen, dass wir das nicht immer hinkriegen. Keiner von uns. Aber solange wir das an uns sehen, solange ich das an mir sehe, ist die Chance, dass Veränderung stattfindet. Wenn du das an dir siehst, solange ist Chance zur Veränderung. Wenn du das immer nur im anderen siehst, kommen wir kein Stück weiter. Dann bleiben wir und treten wir auf der Stelle. Deine Entscheidung. Du kommst von dieser Sehnsucht nicht los. Sie bestimmt dein Leben, weil Gott dich zu seinem Bild geschaffen hat. Und darum komm und folge ihm nach. Die einzige Chance, damit es besser wird mit uns. Amen.